Radio 1.
Mit Unterstützung prominenter Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur will die Initiative Kein Haus weniger in Berlin für den Erhalt von alternativen Haus- und Kulturprojekten kämpfen. Ohne diese wäre Berlin, Zitat, sozial, politisch und kulturell um vieles ärmer, so schreiben sie in ihrem Aufruf, der gestern im Berliner Ensemble vorgestellt wurde. Die Initiatoren fordern Bestandsschutz für soziale und kulturelle Projekte und drohende Zwangsräumungen sollten ausgesetzt werden.
Wissen, denken, meinen. Der Kommentar auf Radio 1.
Mit Jens Balzer, dem Berliner Kulturjournalisten. Hallo Jens.
Guten Abend.
Ich will jetzt nicht so kulturpessimistisch springen, aber dennoch, bringt es überhaupt noch was gegen den Ausverkauf der Stadt? Ist der nicht weitgehend abgeschlossen?
Ja, das kann man sich fragen. Ne? Also ja, kann man sich fragen, aber ich finde erstmal vielleicht ein bisschen später. Also ich würde ja vorschlagen, wir stellen die Frage zurück und halten erstmal fest, dass das doch eigentlich erstmal ein gutes Zeichen der Solidarität ist, oder? Was da gestern aus dem BE gesendet wurde, ob es nur was bringt oder nicht. Also ihr habt es schon gesagt, der Intendant Oliver Reese hat das moderiert und sein Gartenhaus für eine Pressekonferenz zur Verfügung gestellt. Vertreter von über 140 Initiativen haben ihre Forderungen präsentiert, also schon eine beeindruckende Liste. Die wollen alle da bleiben, wo sie sind, in besetzten oder ehemals besetzten Häusern, in selbstverwalteten Kneipenclubs, Buchläden, Informationszentren und Wohnprojekten. Viele von denen sind von Kündigungen bedroht oder geht ja immer wieder auch durch die Presse bereits gekündigt. Manche prozessieren dagegen, manche haben, wie das Syndikat in Neukölln, in der letzten Zeit auch wesentlich dazu beigetragen, die häufig unbekannten und oder auch absichtlich verschleierten Firmenverflechtungen und Besitzverhältnisse zu recherchieren und offenzulegen, die an der Gentrifizierung Berlins ihren Anteil haben. Das heißt ja auch an der kulturellen und sozialen Verödung. Das finde ich erstmal gut und gut finde ich auch, dass viele Berliner Kulturschaffende den Aufruf unterzeichnet haben. Dirk von Lotzow, Element of Crime, aber auch alle möglichen lokalen Theater- und Festivalintendanten von Thomas Oberender über Sascha Walz bis René Polisch, der sich auf diesem Wege dann auch mal dafür bedanken kann, dass eine der beteiligten Gruppen an diesem Aufruf Staub zu Glitzer mit der Besetzung der Volksbühne während der Amtszeit des ungeliebten Kurzzeitintendanten Chris Derkorn ihm selber den Weg zum künftigen Theaterchef geebnet hat.
Ja, aber trotzdem nochmal kulturpessimistisch. Ebnet da eine bestimmte Szene den Weg für ihre eigenen Interessen?
Naja, der tritt eine Szene für ihre Interessen ein. Das kann man nun kritisieren. Dazu sage ich vielleicht gleich noch was. Aber auch da finde ich es erstmal so, es gibt in dieser Stadt viele verschiedene Gruppen und Szenen, die für ihre Interessen eintreten. Also, das gilt für die Immobilienbesitzer und Gentrifizierer mit ihren starken ökonomischen Lobbykräften ja genauso. Also, wie für die Vertreter des alternativen Lebens. Die haben nun mal diese ökonomischen Kräfte nicht hinter sich. Alles, was die haben, ist die kulturelle Lobby. Und da ist das nachvollziehbar und legitim, wenn sie die mobilisieren. Aber ich verstehe, das kann einen sonderbaren Beigeschmack haben. Warum? Weil die Linke ja einerseits immer diesen universalistischen Anspruch erhebt. Ne? Also sie behauptet, dass ihre Interessen identisch sind mit den Interessen an der lebendigen und diversen Stadt. Ihr habt es eben schon zitiert, sonst wäre Berlin sozial, politisch und kulturell um vieles ärmer. Andererseits treten ihre Vertreter dann eben wie gestern im BI auch immer noch gern in Vermummung oder Verkleidung vor die Öffentlichkeit. Ne? Also mit dieser operettenhaften Antifa- und autonomen Folklore.
Ist ja Karnevalszeit.
Prinzipiell, es ist Karnevalszeit und wir haben ja auch gerade 80er-Jahre-Revolution. Also das der Schwarzen. Also trotzdem ist es so, dass das prinzipiell nicht auf Offenheit und Verständigung setzt, sondern auf Exklusion. Ne? Also man sieht an so Details, dass es in diesen Kreisen schon immer noch die Neigung dazu gibt, sich als irgendwie clandestin operierenden Stamm zu identifizieren. Also sich gerade nicht als Teil einer Öffentlichkeit zu begreifen, die über die linken Subkulturen hinausgeht. Zum Beispiel, man will einen Safe Space bewahren für linke Lebenszusammenhänge, in denen es keine Cis-Männer gibt. Heißt es zum Beispiel von dem anarcha-queer-feministischen Kollektiv in der Liebigstraße 34. Kann man wollen und machen, aber wer eine breite gesellschaftliche Bewegung hinter sich bringen will, um den Erhalt des eigenen Wohnprojekts zu sichern, müsste schon auch dazu bereit sein, Cis-Männern und oder sogar Menschen, die sich selber eventuell gar nicht als links verstehen, zu erläutern, worin die eigene Relevanz für deren Leben besteht. Ich finde, dass die linke Alternativkulturszene dazu gelernt hat. Sie stellt sich heute offener und anschlussfähiger dar als etwa noch vor 10 Jahren, als es zum Beispiel damals um den Erhalt der Liebigstraße 14 ging. Die Älteren und den Hörern werden sich vielleicht erinnern. Es bleibt trotzdem immer noch ein Teil mitteilende Eindruck einer vor allem mit sich selbst beschäftigten kleinen Welt, die Solidarität fordert, ohne selber nach außen verständlich und das heißt auch Solidarität ermöglichen zu handeln. Also ein bisschen mehr Selbstkritik täte da schon gelegentlich gut. Und ich fände, es wäre auch Aufgabe jener Kulturschaffenden, die jetzt so großzügig als Lobby fungieren, diese Selbstkritik mal einzufordern. Muss ja nicht im allerersten Manifest der Bewegung sein, aber es sind Linke, da werden doch viele Manifeste, Diskussions- und Thesenpapiere kommen. Und da wäre dann ein genauerer Blick auf die eigenen blinden Flecken sicher auch mal ein ganz guter Move.
Jens Balzer, vielen Dank.
Wissen, Denken, Meinen. Der Kommentar auf Radio 1.